2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Mittwoch, der 17. Februar 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den FSV Frankfurt am Freitag. Ich spreche heute mit Aimi vom FSV Frankfurt. Moin Aimi.
Grüß dich, hi, schön, dass du nach Hamburg.
Dankeschön, hallo. Aimi, du warst schon mal bei uns zu Gast beim Millern-Ton, aber trotzdem meine erste Frage, wer bist du? Stell dich doch mal kurz den Hörerinnen vor.
Also, ich bin Urmitglied des FSV Frankfurt, bin da irgendwann mal von meinem Vater hingeschleift worden. Und wie man halt dann so bei einem Verein bleibt, so bin ich dann beim FSV geblieben. Bin dann in der 94er-Saison, da waren wir auch mal zweite Liga, das vergisst jeder, da war das Dasein als Fanbeauftragter noch nicht so verankert beim DFB, beziehungsweise bei der DFL war das aber damals, und jetzt seit dem Aufstieg in die zweite Liga bin ich wieder Fanbeauftragter des FSV Frankfurt und seit anderthalb Jahren mit dem Stone, mit Michael Stein zusammen teilen wir uns das und ja, das soweit zu meiner Wenigkeit.
Genau, das ist nochmal ein guter Einwurf. Du bist Fanbeauftragter sozusagen. Ja, das ist eine Rolle, die wir jetzt hier als Gesprächspartner nicht so oft haben beim Millern-Ton. Nochmal eine Frage dazu. Du bist richtig fest angestellt beim Verein oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder bei einem Trägerverein oder wie funktioniert das bei euch?
Es sieht so aus, dass wir das Ganze gesplittet haben. Ich habe das mehr oder weniger immer ehrenamtlich gemacht. Mit dem schon erwähnten Stone haben wir jetzt einen hauptamtlichen Fanbeauftragten, aber da war mit uns mit zwei Leuten und mit diesen gewollten Erfahrungsschätzen aus den ganzen Jahren besser aufstellen wollen, bin ich weiterhin dabei und wir machen das eben zusammen, wobei der Stone eben den Vorteil hat, dass er das Ganze jetzt auch fest vom Bornheimer Hang aus mit dem festen Arbeitsplatz und allem drum und dran viel näher an den ganzen Geschichten auch nochmal dran ist und da kann man schon ein bisschen mehr und ein bisschen direkter noch arbeiten, als das in der Vergangenheit manchmal der Fall war.
Okay, also du ehrenamtlich und
Stone als Hauptamtlich.
Genau, und der ist dann auch richtig beim Verein angestellt.
Der ist auch beim Verein angestellt und ich eben in dieser ehrenamtlichen Position.
Gut, dann haben wir sozusagen das Vorgeplänkel schon mal fertig.
Ja.
Wir befinden uns ja so mitten im Februar, also noch gar nicht so weit weg von der Winterpause. Mhm. Das wäre auch so meine erste Frage. Winterpause, da passiert ja manchmal noch einiges zu Abgänge. Was da bei euch passiert? Gibt es da irgendwas Nennenswertes?
Ja, wir haben noch ein paar Spieler geholt. Wir haben wieder ein paar Leihspieler verpflichtet, entweder bis zum Ende der Saison oder auch darüber hinaus. Und es zeichnet sich so ein bisschen Umbruch bei uns ab in die Richtung jüngere Spieler. Wir hatten uns auch mal so auf die Fahnen geschrieben vor der Saison, dass man eigentlich mit Leihspielern nicht mehr groß was machen will. Da hat jetzt so ein bisschen ein Umdenken, eine Umkehr eingefunden. Ich glaube, wir haben jetzt 10 oder 11 Leihspieler im Kader. Der Kader ist sowieso nicht der kleinste. Wir müssen jetzt erst mal gucken, wie sich das Ganze fügt. Das hat sich auch so in den ersten zwei Spielen nach der Winterpause schon gezeigt, dass das nicht so ganz einfach werden wird. Und jetzt einfach mal abwarten, wie das dann bei euch am Freitagabend wird.
Das kennen wir ja ähnlich, sag ich mal. Wir hatten jetzt ja auch in der letzten Rückrunde halt einen sehr großen Kader, natürlich bedingt auch durch die Abstiegskampfsituation. Dann nochmal so 1, 2, 3 Leute geholt in der Winterpause und schon hast du halt einen sehr großen Kader natürlich irgendwie. Und Frage wäre jetzt nochmal, wenn du sagst, Leihspieler bis zum Ende der Saison. Also ich weiß gerade, dass halt nochmal Megle bei uns und Lien auch die Aussage getätigt haben, so ja, Leihspieler jetzt in der Winterpause bis zum Saisonende. Da gibt es eigentlich meistens keinen, der so schnell drin ist, dass er uns weiterhelfen kann. Wie siehst du das?
Es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist auch so eine Philosophie, die dahinter steckt, dass man halt gucken will, ob die einschlagen oder nicht. Ich selbst bin ein bisschen skeptisch bei der ganzen Angelegenheit. Weil ich einfach nicht genau einschätzen kann, so wie das ein Trainer halt tut, der in diesem berühmten 5 Euro ins Phrasenschwein täglichen Trainingsbetrieb oder so sieht. Das muss ich jetzt einfach mal zeigen. Wir haben schon so ein bisschen das Gefühl, dass ältere Semester auf dem Platz, auch länger gediente FSV-Akteure so mehr oder weniger aufs Abstellgleis beziehungsweise auf die Tribüne kommen. Vielleicht findet da jetzt nach der Heimniederlage gegen Greuther Fürth auch schon wieder ein Umdenken statt. Man steckt da nicht so ganz drin. Ich glaube, wir hatten kein einziges Mal zweimal hintereinander dieselbe Startformation in der Saison. Es ist eine große Bastelei und Tüftelei, die da momentan stattfindet. Und das drückt sich ja auch so in den Ergebnissen aus. Also das ist ja von absolut hui bis absolut fui alles gewesen in der Saison bei uns.
Ja. Ihr habt das ja im Prinzip auch schon in der Sommerpause begonnen. Da hattet ihr auch schon so einen Umbruch eigentlich mit sehr vielen jungen neuen Spielern, die
ihr geholt habt. Naja, Sommerpausen, ne? Kann man sagen. Also in den Sommerpausen der letzten 8 Jahre hatten
wir. Okay.
Weil wir sind halt so dieser kleine, sympathische Stadtteilverein. St. Pauli kennt das, glaube ich, ganz gut. Und wir sind halt doch so aufgestellt, dass wir an finanzielle Grenzen stoßen. Das heißt, Spieler, die bessere Angebote bekommen, sind einfach nicht zu halten. Das ist so eine natürliche Fluktuation, die man da hat. Jetzt mit dem alten, neuen Trainer natürlich auch wieder neue Vorstellungen bei dem Ganzen. Und man hat praktisch jedes Jahr diesen Umbruch. Und altgedienter FSV-Spieler ist man eigentlich schon nach 3 Jahren.
Ja, okay. Ich wollte dich auch eigentlich fragen, so wie waren deine Erwartungen vor der Saison und wie sind die jetzt, wo wir schon über die Hälfte rüber sind? Aber wenn das schon seit 8 Jahren so ist, denke ich mal, kann die Aussage ja fast nur sein, man weiß nicht, was kommt.
Ja, man blickt natürlich auch immer mal ein bisschen nach oben gerade. Das ist auch so dem Bornheimer an sich geschuldet. Wir gewinnen 2 Spiele, da wird vom Aufstieg geredet. Wir verlieren 2 Spiele, da stehen wir als erster Absteiger fest, obwohl da noch 12 Punkte oder 13 oder 14 dazwischen liegen. Das haben wir alles schon erlebt. Das ist auch so ein kleines Mentalitätsding. Wir haben einen Hang dazu, so überschwänglich, wie wir reagieren können, so niedergeschlagen können wir auch reagieren.
Ja. Ja, das spiegelt sich auch mal so ein bisschen wieder in der, sag ich mal, Tabellenentwicklung, eigentlich fast jede Saison. Das liest sich immer so, dieses Diagramm, wie so ein Fundament vom Tetris-Spiel eigentlich, ne? Also da gibt's halt so Ausschläge nach oben, dann wieder nach unten und dann wieder nach oben und wieder nach unten. Es ist halt nicht so, dass man sagt, Mensch, das ist eine Mannschaft, die immer gegen Abstieg spielt, das kann man nicht sagen. Ist aber auch nie eine Mannschaft, die irgendwie im gesicherten Mittelfeld steht, ne?
Ja, wir hatten es ja einmal, wir sind ja vor ein paar Jährchen mal, ich glaube, wie lange ist denn jetzt her? 3, 4 Jahre, sind wir ja mal Vierter geworden.
Genau.
Das ist überraschend, haben da so am drittletzten Spieltag in Kaiserslautern, also beim direkten Konkurrenten, um einen Relegationsplatz gespielt. Hätten wir das gewonnen, haben wir nicht. Aber hätten wir das gewonnen, wären wir vielleicht noch aus Versehen aufgestiegen. Das ist ja auch schon ganz anders passiert. Und aber ansonsten finden wir uns schon immer in diesen Tabellenregionen wieder, wo es irgendwann eng wird. Ich erinnere mich da an die letzte Saison, als wir bei euch gespielt haben und nach dem Spiel die Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir kommen wieder, auch wenn wir jetzt absteigen. Und wenn man dann auf den letzten Spieltag guckt, hat es so ausgesehen, dass St. Pauli gerettet war und wir haben in Düsseldorf gewinnen müssen und haben es dann auch getan, um die Klasse zu halten.
Also genau.
Das kann sehr schnell drehen.
Das war ja auch, ich erinnere mich an eine Direkt-Message von einem Düsseldorfer Fan bei dem Spiel, der mit dem Leben nicht mehr klarkam. Der dachte halt so, am letzten Spiel muss man nochmal Vollgas geben, Düsseldorf, aber egal, das ist eine andere Geschichte.
Ja, die hatten auch mit der Verabschiedung von Lumpi, glaube ich, ihr Highlight an dem. Waren wir zum Glück nicht ganz so wichtig.
Ja. Okay, verstehe, ja. Aber im Prinzip, ich habe nochmal geguckt, ihr habt jetzt zwar in den, jetzt glaube ich, letzten 9 Spiele nicht gewonnen, ne? Oder ja, andersrum, ihr habt nur 1 gewonnen in den letzten 9 Begegnungen.
1 gewonnen haben wir aus den, glaube ich, letzten 9 Partien.
Ja. Aber wenn man mal so guckt, das ist immer sehr knapp bei euch. Ihr verliert ja nicht 0-3, 0-4 oder so, sondern wenn ihr verliert, verliert ihr 1-2, 0-1, dann immer ein Unentschieden dazwischen. Wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr aber auch nicht gerade hoch. Das ist ja immer sehr ausgewogen eigentlich dann bei euch, ne?
Ja, es ist auch, es hängt eine ganze Menge damit auch zusammen, dass wir von der Effektivität stehen wir ja richtig gut da. Wir haben eher das Problem, uns Chancen zu erarbeiten.
Ja, ihr habt wenig Chancen, aber von den wenigen Chancen nutzt ihr relativ viele eigentlich, ne?
Ja, wir haben auch die Möglichkeit von Standardsituationen jetzt in der Saison mal entdeckt. Also waren wir auch mal wieder Leute drin, die in direkten Freistoß torgefährlich springen können und so. Deswegen verschiebt sich das immer so ein bisschen. Aber im Grunde, es fehlt so dieses Quäntchen. Wir haben so ein paar Spiele mit sehr viel Glück noch gepunktet oder auch werden mal so einen Lauf, wo wir immer in den letzten Minuten noch Spiele gedreht haben. Das vielleicht ist auch so diese Glückssträhne von damals auf der einen Seite ein bisschen aufgebraucht und auf der anderen Seite sieht es eben auch so aus, dass wir einfach dazu kommen müssen, uns mehr Torchancen zu erspielen. Und da hakt es schon.
Mhm. Aber auswärts, also das ist ja jetzt das Entscheidende für Freitag, da habt ihr eine richtig gute Bilanz. Wenn man das mal zusammenzieht, habt ihr in 10 Spielen 3 Siege, 5 Remis und nur 2 Niederlagen. Das ist ja eigentlich ganz okay so, ne? Euer Problem ist eher zu Hause, ne? Obwohl ihr uns 1-0 geschlagen habt im Hinspiel.
Ja, das war ja schon fast die große Ausnahme. Also in Heimspielen tun wir uns aus unerfindlichen Gründen eben recht schwer, was ja jetzt auch im letzten Spiel den Trainer veranlasst hat, die Trainerbänke zu tauschen und uns in Auswärtstrikots spielen zu lassen.
Der Fußballer ist immer leicht paranoid und abergläubig, ich weiß.
Man kann da geteilter Meinung drüber sein, ob so was im Endeffekt was bringt. Aber hat die Mannschaft ja auch vor dem letzten Spieltag in Düsseldorf durch die Waschstraße gescheucht. Und genau. Da weiß man auch im Endeffekt nicht, wie das gewesen wäre. Ich sag ja immer, 2006 ohne Klinsmann wäre Deutschland Weltmeister geworden. Das kann auch keiner widerlegen. Das sind immer so Spielereien, das ist alles an den Hahn herbeigezogen im Endeffekt. Und es ist, das kann alles Mögliche sein. Vielleicht bewirkt es was in der Mannschaft, vielleicht ist es Effekttascherei. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Ja.
Aber was ist denn der Unterschied im Prinzip jetzt bei euch? Also, wie gesagt, also der Unterschied zwischen den Heimauftritten und den Spielen auswärts bei euch?
Ich glaube, wir tun uns ein bisschen schwer darin, das Spiel wirklich mal in die Hand zu nehmen. Was ja immer gern beschrien wird, dass bei Heimspielen die Stimmung nicht so das Beste ist, was natürlich auch dem Fanaufkommen geschuldet ist. Und dann als so schlecht empfinde ich die Stimmung bei Heimspielen gar nicht. Aber das kann es ja auch nicht alleine sein. Ich will es auch nicht so mit Zufall abtun, aber ein Patentrezept, woran das jetzt im Endeffekt liegen könnte, ich weiß es nicht. Wir kriegen jetzt einen neuen Rasen. Vielleicht sind einfach die hochbezahlten Profis, die wir beim FSV haben, bessere Rasenqualität
bekommen. Ja.
Also wenn wir jetzt, wir haben 2 Auswärtsspiele in Folge, das bei euch eben und danach bei Eintracht Braunschweig, danach haben wir einen neuen Rasen. Wenn es dann daheim läuft, kann ich dir sagen, dass es am Rasen lag.
Okay. Ich glaube aber auch auswärts, das ist ja, das Spiel hat sich ja in den letzten Jahren verändert. Also in der zweiten Liga ist ja, sag ich mal, sichtbar, dass eigentlich nur wirklich 2 Vereine das Spiel auch auswärts in die Hand nehmen. Das ist Leipzig und Freiburg. Unabhängig davon, dass Freiburg gerade ein bisschen eine Krise hat, ist das ja so, alle anderen spielen ja wirklich nur, machen ja wirklich nur dieses schnelle Umschaltspiel und sind damit sehr erfolgreich, ja, ne?
Ja, das ist auch was, im Grunde machen wir das ja auch zu Hause, also wir versuchen es ja auch zum Teil dann auch mit langen Bällen, wie man das auswärts macht, dann so durch die durcheinander gewürfelten Aufstellungen, die wir haben, tragen vielleicht auch nicht zwingend dazu bei, dass man dann gerade bei schnellen Gegenstößen genau weiß, wie die Laufwege sind und alles Mögliche. Also zu Hause ist auf jeden Fall der Wurm drin. Vielleicht entsteht auch sowas, wird ja immer ganz gern bei sowas von Druck geredet. Das will ich gar nicht mal zu hoch hängen, aber wenn man in allen möglichen Zeitungen oder jetzt auch, wenn wir so nett vor uns hin plaudern, wieder hört, dass wir diese eklatante Heimschwäche haben, das ist auch schon dann in den Köpfen ein Stück weit drin. Und vielleicht geht man mit einer anderen Einstellung auch auswärts auf den Platz, als man das zu Hause tut, wo dieses das endlich mal widerlegen mit dieser Heimschwäche so stark in Köpfen ist, dass das selbst noch ein bisschen blockiert. Aber Patentrezept, wie gesagt, ich habe auch keins. Hätte ich's, wäre es beim FSV einfacher und ich in einer anderen Position.
Ja, okay. Ja, ich glaube trotzdem, dass ihr als Favorit im Spiel geht am Freitag. Das ist aber eher so eine, wie soll ich sagen, das ist so eine, Mike hat es heute Morgen ganz gut gesagt, heute Morgen gab es die Folge nach dem Leipzig-Spiel und da hat Mike gesagt, und das ist eigentlich auch immer so gewesen bei uns, ja, wir haben jetzt irgendwie 2-0 auswärts in Greuther Fürth gewonnen, 1-0 gegen den Ersten, jetzt kommt der 15., wir spielen zu Hause, es ist Freitagabend, es ist Flutlicht, die beste Möglichkeit, das Spiel total zu versauen eigentlich. Und wir haben die Chance noch über Nacht auf Platz 2 zu sein, weil wir halt spielen und Nürnberg nicht. Und insofern seid ihr Favorit.
Freut mich. Also dann nehme ich das jetzt einfach mal so an. Und ich kann jetzt mal so das, was wir im Vorfeld vom letzten Auftritt von uns bei euch immer gehört haben, da hieß es, ihr habt ja die Klasse gesichert und ihr wollt ja eh nicht weiter nach oben. Und dann nehme ich auch die Favoritenrolle gern mal an. Warum eigentlich nicht?
Ja. Also ich glaube, ich gehe so in das Spiel am Freitag, dann geht es mir vielleicht hinterher so oder so besser. So, das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit.
Ja, es kommt ja noch Neues dazu. Also wir haben ja auch entdeckt, dass man Spiele auch mal drehen kann. Vielleicht gibt es ja auch noch so ein bisschen einen Ausschlag. Also ich glaube, es wird nicht so sein, dass der 1-0 führt, dieses Ding auch auf jeden Fall gewinnen wird.
Das ist übrigens auch eine Parallele, hatte Mike auch heute Morgen angesprochen. Wir haben jetzt gegen Leipzig ja in der 8. Minute das 1-0 gemacht. Und wir hätten schwören können, in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, wenn du dieses Spiel gegen Spitzenreiter nach 8 Minuten 1-0 führst, wirst du das nie im Leben gewinnen. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke, die da gerade in der Linienelf schlummert, dass sie das anscheinend doch können, auch wenn sie natürlich sehr viel unter Druck geraten sind, aber sie haben das durchgezogen komplett. Und wir sind natürlich auch noch alle voller Euphorie, wir sind jetzt mit 3-0 Toren und 6 Punkten gestartet und besser geht's ja natürlich fast gar nicht. Und sind halt sehr gut aus der Winterpause gekommen, was ja auch immer erstmal schon mal so ein bisschen entscheidend ist für die nächsten Spiele, glaube ich. Ja. Haben jetzt auf dem Zettel, sage ich mal, erstmal lesbar ein leichtes Programm. Ihr als 15., dann fahren wir nach Duisburg. Und dann, ja, Braunschweig, Heidenheim ist auch nicht so stark letzte Saison, aber gut, wie auch immer, erstmal Freitag halt, also Da wäre nochmal jetzt die Frage auch so, sind irgendwelche Spieler gerade bei euch irgendwie, weiß ich nicht, verletzt, gesperrt, irgendwelche Stammspieler, die nicht spielen, oder ist es sowieso, weil du sagst, spielen eh immer anders, ist es auch egal?
Zu den Aufstellungen von uns im Grunde sage ich nichts mehr. Wir haben eine sehr, sehr junge Startelf gehabt gegen Greuther Fürth jetzt im letzten Heimspiel, was tüchtig in die Hose ging, also nicht nur vom Ergebnis her, sondern einfach auch vom Spiel her, eventuell auch von der taktischen Ausrichtung. Wir haben eine Viertelstunde lang nach der Pause uns rangearbeitet, haben dann auch diesen Anschlusstreffer noch geschafft zum 2-1, und genau nach diesem Anschlusstreffer war dann wieder der Bruch da, dass eben mit einer, wie gesagt, sehr, sehr jungen Mannschaft und mit ein paar Routiniers, die zum Teil überhaupt nicht auf dem Spielberichtsbogen standen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt die Umkehr einsetzt, dass wir vielleicht 3-4 Leute, die auf der Tribüne gesessen haben oder auf der Bank gesessen haben, jetzt wieder in der ersten Elf haben. Im Grunde, was Verletzungen betrifft oder sowas, sind wir bis auf den Kollegen Schmidtgall, der ja noch kein einziges Spiel für uns gemacht hat, verletzungsbedingt, sind wir sehr gut aufgestellt, ebenso was Gesperrte betrifft. Im Grunde steht der gesamte Kader zur Verfügung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Gegensatz zum Fürth-Spiel allerdings durchaus mit 3, 4, 5 Spielern beginnen werden, die in Fürth nicht zur ersten Elf gehört haben. Mhm. Kann sein. Ich stecke nicht drin. Wir sind da überraschungsüberflutet.
Okay, da fällt mir auch sofort ein, Philippe Pires ist nach 45 Minuten ausgewechselt worden gegen Greuther Fürth und hat eine 6 im Kicker bekommen. Was hat der denn nicht gemacht in der ersten Halbzeit? Also, dass man eine 6 bekommt in einem Spiel.
Naja, sag ich mal, so wie es war, er hat nichts dafür getan, die 5 zu bekommen.
Okay.
Also, er war, er stand schon eher neben sich als auf dem Platz. Ich glaube, so an einzelnen Spielern, das im Endeffekt festmachen, ist sogar schwierig. Es gibt ein paar Spieler, von denen er sich garantiert mehr versprochen hat. Perez gehört da sicherlich auch dazu. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass es halt doch immer sehr durcheinander gewürfelt ist, wie es von der Startelf aussieht.
Okay. Kommen wir nochmal kurz weg vom Sportlichen nochmal kurz. Gibt es irgendwas gerade bei euch im Vereins-Fan-Umfeld, irgendwas, was bewegt, was euch bewegt, was die Medien bewegt? Also wir hatten ja mal vor 2 Jahren diese Geschichte mit dem FSV Frankfurt Wappen. Habt ihr da irgendwie gerade was oder ist alles bei euch ruhig und nett und flauschig?
Also wir haben es dann so gemacht, was von der damaligen Geschäftsführung eine vernünftige Entscheidung war, dass man es einfach auf einer Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt hat. Und wie erwartet hat sich dann das neue Logo gegenüber dem alten Wappen nicht durchgesetzt. Und ich glaube, wir sind da auch alle sehr, sehr froh drum, dass es im Endeffekt so gekommen ist. Gerade wenn wir erlebt haben, was sich da im Umfeld dann auf einmal gerührt hat. Also Leute, die selten ihre Stimme zur Vereinspolitik oder sowas erhoben haben, haben dann gesagt, ja, aber doch nicht ans Wappen rangehen. Mhm. Und das Thema ist gegessen und ich glaube, es wird auch in absehbarer Zeit nicht mehr angepackt werden, dass man nochmal eine Wappendiskussion hat, so sinnlos die ganze auch von vornherein war.
Ja, aber sonst irgendwas gerade aktuell bei euch, irgendwas?
Nur in der
alles ruhig.
In der Szene normalisiert sich alles mit der Zeit so ein bisschen. Es ist ja auch mal hochtrabend gekommen mit den unterschiedlichen Ausrichtungen des Supports bei uns und gespaltene Fanszenen und so weiter. Die einzelnen Gruppen sind auf jeden Fall im Dialog. Das wird also jetzt nicht extrem böshaft oder sonst irgendwas. Zum Teil zieht man so sein eigenes Ding durch. Das ist auch okay, jeder so nach seiner Fasson. Und ein ganz großer Punkt ist, dass wir ja seit 1,5 Jahren auch ein Fanprojekt haben. Und wir merken, das trägt jetzt so die ersten Früchte mit Aktionen rundherum, ob das jetzt Turniere sind, ob das jetzt irgendwelche Refugees-Kicks sind, die wir machen. Wir haben ein Fanhaus, was für uns einen Meilenstein dargestellt hat. Und deswegen sind wir da recht gut aufgestellt und auch sehr, sehr glücklich drüber. Und an der Stelle auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, an Michael Stein, an Stone ein ganz, ganz dickes Danke, der in diese Fanbeauftragtenrolle binnen kürzester Zeit klassisch reingelaufen ist als ehemaliger Fan und wer sich ein bisschen beim FSV auskennt, als O-Block-Steher. Und deswegen im Grunde, es sieht gut aus. Also auch so die Anzahl der Auswärtsfahrer hat sich mal erhöht bei uns. Also es ist nicht mehr so, dass wir, auch wenn es Freitagabend ist, jetzt mit 15 Leuten dastehen, sondern wir werden, ich kann es nicht genau einschätzen, aber Hamburg zieht ja sowieso immer ein bisschen. Freitagabend schwächt das Ganze ein bisschen ab, aber ich denke mal, so mit 200 Leuten, 250 ja. Leuten werden wir oben sein bei euch.
Ich wollte gerade fragen, ein Busse, also ein Bus, zwei Busse oder drei Busse?
Wir haben ja immer ein Bus, aber wir haben ja immer dieses, dass wir relativ viele Wochenendtouristen haben. Mhm. Und dieser Freitag bietet sich jetzt natürlich auch an, für die Leute da ein bisschen längeres Wochenende draus zu machen. Also sehr, sehr wenige werden am Freitagabend dann auch wieder die Heimreise antreten nach Spielende. Die meisten werden eben in Hamburg bleiben. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr so eine attraktive Stadt seid.
Ist okay.
Ist okay. Ja, auch gute Kontakte so zu einzelnen Fanclubs von euch. Und ich glaube, da wird auch am Samstag noch das eine oder St. Pauli FSV-Bier getrunken.
Sehr schön. Bist du in Hamburg dann auch, oder?
Ich bin in Hamburg am Freitag, ich fahre mit dem Bus hoch. Wir haben es auch extra so gemacht, dass wir nach Spielende nicht direkt zurückfahren, sondern uns noch mit ein paar Leuten von euch treffen werden, noch ein paar Bierchen nehmen. Wir werden dann so, was weiß ich, so um eins oder sowas in der Nacht zurückfahren, dass wir eben zu diesen berühmten ersten U-Bahnen wieder in Frankfurt sind.
Okay. Aber bist du dann sozusagen auch in offizieller Weise da? Hast du einen Knopf im Ohr, hast ein Leibchen um oder wie funktioniert das?
Ich habe keinen Knopf im Ohr. Ich habe auch kein Leibchen im herkömmlichen Sinn. Ich werde eine Winterjacke haben, da wird auch irgendwo
auf der draufstehen. Das macht auch Sinn, dass du die anziehst. Es ist nämlich schweinekalt in Hamburg.
Ja, ja, aber es soll nicht schneien, was ich gehört habe. Auch das hatten wir bei euch ja schon.
Ja.
Ich bin ja ein großer Anhänger des Oldschool-Konfettis und ich habe gedacht, jetzt übertreiben sie es. Nee, es hat geschneit. Es ist auch so 2-3 Jahre her. Da war es mal ganz, ganz zugig bei euch, aber jetzt sind wir ja, wir weihen jetzt für unsere Verhältnisse bei euch die neue Nord mit dem neuen Gästeblock ein.
Ja, wollte ich gerade fragen, hast du die schon mitbekommen sozusagen mit Frankfurt oder warst du schon im Stadion mit Frankfurt? Muss ich mal überlegen. Ihr habt ja im Rückspiel, also in der Rückrunde bei uns schon gespielt, ne?
Ja, da hatten wir es noch so, das war eines der letzten Spiele oder ich glaube sogar das letzte Spiel, wo wir noch auf der Haupttribünenseite unten im Gästeblock untergebracht haben. Und jetzt sind wir also erstmals im Gästeblock, also im eigentlichen Gästeblock.
Ja.
Mal gucken, wie es so wird. Ich glaube, groß ändern wird sich daran nichts, auch wenn ich so, ja, ich bin halt auch so einer, so ein bisschen im alten Millern-Tor weine ich eben auch nach.
Ja, machen wir alle irgendwie, aber es geht ja auch immer irgendwie weiter. Ich bin mal gespannt, der rote Brause-Blogger von Leipzig hat sich bei Mike beschwert, dass die ja Toilettensituation und Catering-Situation ein bisschen oder ziemlich mau ist. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, ob das zu wenig ist. Das würde mich immer interessieren, wenn wir in der nächsten Woche sprechen.
Worauf bezieht sich das?
Gibt's Obwohl, wenn ihr mit 300 Leuten kommt und dann müsste es eigentlich funktionieren.
Also, gut. Ja, werden wir
nicht mehr. Ja, also Leipzig war ja mit 2.500, 3.000 Leuten da und die meinten, das ist halt viel zu wenig sozusagen, also viel zu wenig Stellen für Getränke, für Catering.
Ja, dann fahrt einfach dasselbe auf, dann langt's für uns.
Ja, wollte ich gerade sagen. Die Frage wird sich also gar nicht stellen. Für euch wird es auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut sein. Aber trotzdem reden wir darüber mal am Montag.
Gerne.
Erstmal, Aimi, vielen Dank. Gute Reise schon mal hin, gute Reise zurück.
Jo.
Und ich sage noch ein paar Worte. Erstmal vielen Dank und ich sage noch ein paar Worte. Ja, meine persönliche erste Folge dieses Jahr. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir uns ja hier so ein bisschen auch über Spenden finanzieren, Hosting und so weiter, Podcast, dieses ganze Podcast-Hosting. Wenn ihr ja diese Folgen hier gut findet, gibt es immer einen Flatter und einen PayPal-Spenden-Button zur jeweiligen Folge auf der Webseite fcsp.hamburg. Wenn ihr da einfach mal so ein paar Groschen reinschmeißt, freuen wir uns drüber, können wir die ganze Infrastruktur unterhalten. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, Aimi, und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, macht's alle gut. Wir sehen uns Freitag im Stadion. Forza. Thank you.